Deutschlandfunk, Kultur heute.
Mit Jörg Biesler, guten Tag. Kunst ist schön, macht aber auch viel Arbeit, hat Karl Valentin gesagt. Und dabei hatte er die aktuelle Studie von der Kunst zu leben noch gar nicht gelesen. Sonst hätte er vielleicht hinzugefügt, und Kunst ist wahnsinnig schlecht bezahlt. Über die wirtschaftliche Lage bildender Künstlerinnen und Künstler gleich mehr. Danach dann die künstlerische Arbeit selbst und deren Nachleben. In Zürich eröffnet die Spielzeit der Oper mit einem Rosenkavalier und in Hamburg am Thalia Theater mit Shakespeares Was ihr wollt und Marschlande nach dem Roman von Jaka Skubsova. Und in Wien feiert man den verstorbenen Klaus Peymann, indem man den Sarg ums Burgtheater trägt. Eine sehr schräge theatralische Tradition. Von der Kunst zu leben, so heißt eine heute veröffentlichte Studie, die im Auftrag des Bundesverbandes Bildender Künstlerinnen und Künstler und der Stiftung Kunstfonds entstanden ist. Es geht um die wirtschaftliche Lage der Kunstschaffenden und die ist, wie erwartet, nicht rosig. 90% der Befragten erzielen ein jährliches Arbeitseinkommen aus künstlerischer Tätigkeit von weniger als 20.000 Euro. Ich habe Karin Lingel, die Geschäftsführerin der Stiftung Kunstfonds, gefragt, ob es dennoch etwas gibt in der Studie, das neu war und sie überrascht hat.
Jein, überrascht hat es mich, in welcher erschütternder Deutlichkeit wir das noch einmal bestätigt bekommen haben, was wir anhand unserer Antragszahlen, und mit uns meine ich jetzt den Kunstfonds, befürchtet haben, dass das Leben von der Kunst dermaßen komplex ist, dass man so viele Bälle in der Luft jongliert. Und mit Bällen meine ich jetzt Einkommensquellen. Das war nämlich der Unterschied oder ich sag mal die Erweiterung zu vorangehenden Studien, die der BBK ja alle 4 oder 5 Jahre, glaube ich, durchführt. Das war für mich interessant zu sehen, wie sehen genau diese Bausteine aus und wo wird das Geld erwirtschaftet, von dem man dann als Künstlerin, als bildender Künstler leben muss. Das war das Interessante für mich.
Ja, es sind natürlich Quellen aus dem Verkauf eigener Arbeiten zum Beispiel, aber es ist natürlich auch das Unterrichten dabei, Zusammenarbeit mit Galerien, Ausstellungen, bei denen man auch Einnahmen erzielen kann, aber eben auch alles mögliche andere, was man sich so vorstellen kann, also die Klassiker, Taxifahren und bedienen in irgendwelchen Restaurants. Was folgt denn jetzt daraus? Also die Situation ist, wie sie ist und das seit Jahren.
Nein, also es ist ein bisschen deutlicher jetzt geworden. Für den Kunstfonds ist es wichtig zu wissen, wo setzen wir an. Der Verkauf von Galerien, das ist übrigens nur bei 17% ein markanter Anteil, was nicht sehr viel ist. Ganz deutlich ist die Lehre. Das ist eben nicht nur die Lehre an den Akademien, an den Schulen, sondern das ist auch der Bereich Lehre im eigenen Atelier, also der große Bereich der kulturellen Bildung, die Kunstschulen. Dann haben wir aber auch natürlich diese Einkommensquellen aus den Honoraren, aus der Ausstellungsvergütung. Also wenn eine Künstlerin, ein Künstler eine Ausstellung aufbaut, die Konzeption, ein Begleitprogramm dazu fährt, also diese Honorare, da sollte man ansetzen, dass man wirklich Mindesthonorare darauf achtet, präzise definiert, was ist das eigentlich genau, so ein Honorar für die Produktion der Künstlerinnen und Künstler. Da ist auf jeden Fall ein Ansatzpunkt. Das ist in NRW ja gerade auch immer noch in der Diskussion, wo diese Mindesthonorare ja gesetzlich auch festgelegt wurden. Und das Zweite ist die Ausstellungsvergütung für die Nutzung des geistigen Eigentums. Und das ist etwas, wo der Gesetzgeber, glaube ich, mal so nachschauen kann vor dem Hintergrund. Das ist zwar ein relativ kleiner Baustein in dieser Einkommenstorte, aber dafür bei über der Hälfte der befragten Künstlerinnen und Künstlerinnen da. Und wenn sowas gesetzlich verpflichtend wäre, könnte ich mir vorstellen, dass hier so eine stetige kleine Basis kommt, was dann wiederum insgesamt das Einkommen der bildenden Künstlerinnen und Künstler verstetigen. Kleine Fortschritte sind auch Fortschritte. Also das wäre auch ein Ansatzpunkt. Und das ganz Interessante ist, dass bildende Künstlerinnen und Künstler auch mit Partnern zusammenarbeiten. Honorare werden erzielt vor allem an Kunstvereinen und an Partnergalerien, wo Künstlerinnen und Künstler eng mit ihren Partnern in diesem gesamten Netzwerk bildende Kunst zusammenarbeiten. Hier ist ein ganzes Netzwerk, das sich gegenseitig stärkt, Und man sollte das zusammen sehen. Also ich rede tatsächlich von einem strukturellen Impuls, den man in die ganze Szene geben sollte.
Indem man die Förderpraxis verändert?
Ja, zum Beispiel. Indem man die Förderpraxis verändert, was den Kunstfonds anbelangt, wir können natürlich leider nur Impulse setzen. Das tun wir. Wir fördern A, die künstlerische Produktion. Wir fördern B, diese sogenannten Orte, wo Kunst tatsächlich sichtbar wird. Denn diese Sichtbarkeit über die Partner, die ist ganz wichtig, damit Künstlerinnen und Künstler auch Einkommen generieren können. Das wäre etwas, was man natürlich an die Politik richtet, sowohl an die Bundes- als auch an die Landespolitik.
Wir reden darüber in Zeiten, in denen die Kulturetats eigentlich auf allen politischen Ebenen heruntergefahren werden, reduziert werden. Davor haben Künstlerinnen und Künstler auch Angst. 80% geben das an in der Studie, dass sie sich sorgen über den zu verzeichnenden Wegfall von Fördermitteln. Sie haben das Beispiel Nordrhein-Westfalen angesprochen, wo ein Mindesthonorar gesetzlich festgeschrieben ist, die Höhe allerdings im Augenblick noch nicht. Das führt ja aber auch am Ende nicht zu mehr Einnahmen, denn die Fördermittel reduzieren sich. Wie bedrohlich ist die Situation?
Die Frage kann ich nicht beantworten und ich will sie auch nicht beantworten, denn ich kenne die öffentlichen Kassen zu wenig. Ich denke nur, dass wir eine immer noch sehr reiche Nation sind und dass wir nicht vergessen sollten, wie wichtig die Kunst, auch die bildende Kunst, unsere Bilder sind für das, was unsere Gesellschaft ausmacht.
Karin Dingel von der Stiftung Kunstfonds über die heute veröffentlichte Studie »Von der Kunst zu leben« über die wirtschaftliche Lage von Künstlerinnen und Künstlern. Die Oper Zürich hat die Spielzeit mit einem ziemlich bunten Programm eröffnet. Zudem kam halb Zürich in das Opernhaus. Und auch die erste große Premiere zielt aufs Publikum. Richard Strauss' Rosenkavalier gehört zu den beliebtesten Opern überhaupt. Und in Zürich hat der neue Intendant Matthias Schulz dafür ein prominentes Team engagiert. Am Pult die Chefin des Konzerthausorchesters Berlin, Joanna Malwitz. Und es inszeniert Lydia Steyer. Vielbeschäftigte Regisseurin und kommende Intendantin der Ruhr-Triennale. Für uns war Jörn Florian Fuchs gestern Abend dabei und ich habe ihn gefragt, warum denn wohl Lydia Steyer in der Ausstattung spielen lässt, die der Künstler Gottfried Hellenwein schon vor 20 Jahren für eine Rosenkavalier-Inszenierung entworfen hat.
Ja, das ist ein bisschen skurril. Der Hintergrund ist, dass damals in Los Angeles Maximilian Schell das Ganze inszeniert hat und Lydia Steyer, damals halt noch eine Regieassistentin war, diese Produktion gesehen hat und von dem ganzen Bühnenbild, dem Kostüm, dem Setting so angetan war, aber wohl nicht so ganz von der Inszenierung, dass das eigentlich von ihr ein Wunsch war, genau in dieser Ausstattung von Hellenwein eine eigene Rosenkavalier-Deutung mal zu machen. Und das hat jetzt Matthias Schulz ihr ermöglicht. Und dieses Ergebnis haben wir nun zu bestaunen oder je nachdem auch kritisch zu begutachten.
Was macht sie denn mit der Rosenkavaliergeschichte? Da geht es um Liebe, um die Pflicht, um gesellschaftliche Zwänge und Erwartungen. Wie sieht das Lydia Steyer?
Das fand ich ein bisschen erstaunlich. Es ist nämlich im Grunde eine sehr harmlose und sehr textgetreue oder stückgetreue Inszenierung. Letzteres ist ja nun überhaupt kein Einwand. Nur so ganz wurde mir nicht plausibel, warum sie das unbedingt machen will. Also man muss sagen, zur Ausstattung von Hellenwein, wenn man seine Kunstwerke kennt, das sind ja zum Beispiel Mädchenbilder, diese Mädchen, die allerdings missbraucht wurden oder werden, diese Ästhetik, da ist er ja auch viel in die Kritik geraten, findet man bei ihm, oder verzerrte Disney-Figuren, etwa hyperrealistisch auf großen Leinwänden. Und nun ist es aber in den ersten zwei Akten beim Rosenkavalier sehr bunt, sehr, sehr bunt, mit wallenden Kostümen, im zweiten Akt mit einer großen Treppe, die sich mehrfach dreht, die bespielt wird. Das ist nicht typisch für Hellenwein und eher opulentes Ausstattungstheater. Der dritte Akt hat dann so ein Sadomaso-Studio, wo der Ochs, der ja auf jeden Fall ein MeToo-Kandidat ist im Stück, wo der ziemlich krass behandelt wird. Der lässt sich anketten und wird dann auch geschlagen. Und es gibt Nacktstatistinnen und einen Maler, der da offenbar auch Akte malt. Das bleibt alles ein bisschen unverbunden und wird nicht so ganz klar, was es eigentlich soll. Man könnte allerdings sagen, dass es eine leicht feministische Sicht ist von Steyer auf das Stück. Also die Männer kommen bisschen vielleicht schlechter weg, als es im Stück ist. Und sie versucht so ein bisschen die Emanzipation, in dem Fall ja auch der freien Frauenliebe, zu feiern. Es kommt ja am Schluss ein Liebespaar, Octavian und Sophie. Octavian ist eine Hosenrolle, also beide Sängerinnen, die dann tatsächlich hier auch ein Happy End feiern. Das könnte man so ein bisschen sehen, dass sie eben versucht, eine weibliche Lesart dieser vielleicht etwas macho-mäßigen Art von Maximilian Schell, wenn man alte Kritiken liest, entgegenzusetzen.
Joanna Malwitz am Pult, viel gefragt und viel gefeiert, muss man sagen, als Generalmusikdirektorin in Nürnberg noch. Da hat sie den Rosenkavalier auch schon gemacht. Wie war es jetzt in Zürich musikalisch?
Zürich ist nicht die Metropolitan Opera. Das gibt ein paar Probleme im dritten Akt vor allen Dingen, weil man den Eindruck hat, dass sie meint, sie hat ein gigantisch großes Haus hier als akustischen Schallraum zur Verfügung, weswegen es manchmal schon zu sehr kracht und zu laut wird. Aber insgesamt ist das ein farbiger Klang. Die Wechsel der verschiedenen musikalischen Temperaturen gelingen, finde ich, schon recht gut. Und es ist in jedem Punkt auch sehr, sehr genau gearbeitet und koordiniert. Das merkt man schon und das wirkt sich auch auf die Sängerbesetzung aus. Wir hören hier Octavian und Sophie, das sind Angela Brower und Emily Pogorelch. Insgesamt sängerisch auch gut besetzt durch Diana Damrau als Marschallin. Das hat einen schönen Samtklang da, den sie bietet. Günter Greußböck ist der Ochst vom Dienst. In vielen Inszenierungen überzeugt auch hier. Das Publikum hat die musikalischen Leistungen sehr gefeiert. Höflichkeitsapplaus könnte man sagen fürs Regieteam, ohne großes Bravo, aber auch ohne Bu. Ja, und Gottfried Hellenwein, der zum Applaus zunächst alleine kam, hat sehr verhaltene Reaktionen bekommen.
Der Rosenkavalier in der Inszenierung von Lydia Steyer und im Bühnenbild von Gottfried Hellenwein in Zürich. Am Hamburger Thalia Theater startete die Saison mit Shakespeares Was ihr wollt und mit einer Bühnenfassung des gerade erst erschienenen Romans Marschlande von Jarka Kubsova. Dazu fiel Open-Air-Spektakel in einer Arena auf dem Platz vor dem Theater. Ein Schwerpunkt liegt auf feministischem und aktivistischem Theater. Die neue Intendantin Sonja Anders will damit die Stadtgesellschaft ansprechen, über das bürgerliche Stammpublikum hinaus. Ob das klappen kann, daran zweifelt unser Kritiker Michael Lages nach den ersten Premieren, die er gesehen hat.
Irgendwann mitten im Stück sind wir zu Besuch im Archiv der unerhörten Frauen, einer privaten Sammlung von Geschichten all jener Frauen, die nicht anerkannt wurden für das, was sie taten. Ob es so ein Archiv wirklich gibt, nützlich wär's. Und auch von einer gewissen Abelke Bleken hören wir hier. Eine Straße in einem Dorf an der Elbe erinnert an sie. Als Hexe wurde sie hier gefoltert und verbrannt, vor vielen hundert Jahren. Dort, wo Abelke lebte, litt und starb, hat jetzt gerade Britta Stöver ein neues Zuhause gefunden. Philipp, ihr Mann, ist begeistert.
Herzlich willkommen in den Vier- und Marschlanden, dem Gemüsegarten Hamburgs.
Na, warte. Ist das ein Sumpfhuhn?
Ja.
Nee, ein Kiebitz.
Marschlande heißt die Gegend längs der Elbe südöstlich von Hamburg, die seit langem von betuchten Großstadtflüchtlingen erobert wird, wie auch die Vierlande gleich nebenan, elbaufwärts, und das Obstbaugebiet im Alten Land, westlich der Metropole und elbabwärts. Hier erzählte Dörte Hansen vor 10 Jahren und im Roman Altes Land schon mal eine ähnlich zeitspringerische Geschichte, wie sie jetzt vor 2 Jahren die aus Tschechien stammende Hamburger Autorin Jarka Kubsova erzählte in Marschlande. Hansen drehte die Zeit damals nur bis zum Zweiten Weltkrieg zurück. Kubsova ging weiter und spiegelte die Zivilisation heute an der Zeit, als noch Frauen verbrannt wurden, weil die Gesellschaft sie als Hexen stigmatisierte. Im Roman wie im Stück sieht Britta Stöver, die Zeitgenossin, das eigene verkorkste Leben, Scheidung inklusive, gespiegelt in Verzweiflung und Zerstörung, wie sie die als Hexe ermordete Abelke durchlitt. Den stärkeren Sog in der Doppelfabel entwickelt natürlich die alte Geschichte. Nach einer großen Flut kann die selbstständige Bäuerin Bleken der Deichbaupflicht nicht mehr nachkommen. Schließlich werden Land und Hof enteignet und verkauft. Bäuerin Bleken selber als Hexe denunziert, stirbt im Feuer. Zuvor hat sie aber noch den Widerstand erprobt, der ihr möglich schien. Den Teufel will sie beschwören, mit Hilfe eines Schäferpaares aus der Lüneburger Heide. Das Ritual, das hier folgt im Stück, wird zur stärksten und klügsten Szene.
Ihr behandelt mich wie eine Hexe, dann will ich eine Hexe sein.
Sehr gut, sehr gut. In aller Teufelnamen.
In aller Teufelnamen!
Schäferin und Schäfer erklären der verzweifelten Sinnsucherin aber vor allem, dass kein Gott und kein Teufel ihr helfen wird, nur in ihr selber, in der eigenen Kraft liegt die Chance zum Widerstand. Die Britta von heute tut, was ihr möglich ist, trennt sich vor allem von dem ignoranten, selbstverliebten Gatten Philipp. Land, Fluss, Erde, die Natur an sich, in Hanna Zufalls Spielversion bekommt all das eine eigene Stimme. Aber richtig mit spielt sie nicht. Sie kommentiert nur, gelegentlich recht besserwisserisch. Deutlich schlimmer aber ist die fundamentale Verächtlichkeit, mit der Autorin Kubsowa, Bearbeiterin Hanna Zufall und Regisseurin Jorinde Dröse alle Männerprofile ausstatten. Hier darf es nur Schwarz und Weiß geben. Leuchtende Frauen, voll Energie und Aufbegehren und strunzdumme Kerle. Bevor es in die Marschlande ging, hatte schon Regisseurin Anne Lenk dem Shakespeare-Klassiker Was ihr wollt eine sehr spezielle Zutat verpasst. Das Treppenhausorchester, ein schön schräg agierendes Septett aus Hannover, färbt die freche Übersetzung von Thomas Brasch effektvoll ins Grellbunte. Und das extrem animierte Ensemble geht sehr sicher um mit diesem Sound. Zugleich aber neigt der Abend auch zur haltlosen Blödelei. Aber das eifrige Durcheinander-Turteln aller Paare zum Schluss ist sehr schön. Jeder und jede darf mal mit jedem und jeder. Und höchst idiotisch vernarrt sind halt immer alle, Frauen und Männer. So viel Gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern ist in den gesellschaftlichen Schützengräben der Marschlande nicht in Sicht.
Der Saisonauftakt am Hamburger Thalia-Theater unter der neuen Intendantin Sonja Anders. Einer der ganz Großen ihrer Zunft, Klaus Peimann, ist am 16. Juli gestorben, aber noch nicht bestattet. Was damit zu tun hat, dass es am Wiener Burgtheater, das Peimann von 1986 bis 1999 leitete, ein recht skurriles Ritual für verdiente, verstorbene Mitglieder des Hauses gibt. Zudem kam es heute, und unser Österreich-Korrespondent Oliver Schosch hat das heute Nachmittag verfolgt. Herr Schosch, es gab zunächst eine Trauerfeier mit Reden, unter anderem von Stefan Bachmann, dem aktuellen Intendanten. Was ist denn da gesagt worden?
Also es wurde vor allem das Wirken von Klaus Peimann am Wiener Burgtheater nochmal gewürdigt. Klaus Peimann gilt ja als der deutsche Theaterpapst, aber das Wiener Burgtheater war ja seine wichtigste Wirkungsstätte im Ausland. Er war dort Direktor von 1986 bis 1999, also Ende der 80er und die ganzen 90er. Und er hat die Burg in Wien zu einem politischen Ort gemacht, zu einem Ort der Kontroversen. Und der aktuelle Intendant Stefan Bachmann, der hat eine Anekdote erzählt, wie er vor ein paar Jahrzehnten mittlerweile schon als junger Mann zum ersten Mal im Burgtheater war, er ist damit per Anhalter hingefahren mit dem Auto und hat sich eine Inszenierung von Peimann angeschaut und hat auf der Trauerfeier heute erzählt, wie das damals auf ihn gewirkt hat. Das können wir uns mal kurz anhören.
Im Augenblick hören wir es nicht. Ja, ich glaube, das ist sehr leise im Hintergrund. Vielleicht paraphrasieren Sie es.
Ja, also er hat gesagt, dass er wirklich einen Theatergott gehört hat, der sozusagen es gewagt hat, eben eine Nazi-Geschichte aufzuführen. Auf jeden Fall ist Peimann dann eben ein Ehrenmitglied geworden des Burgtheaters und solchen Ehrenmitgliedern steht dann eben so ein Ritual wie heute zu.
Ja, ja, der Kern dieses Rituals ist offenbar, dass der oder die Verstorbene in einem Sarg rund ums Theater getragen wird. Was hat's denn mit dieser Tradition überhaupt auf sich?
Also der Sarg wurde von Deutschland nach Wien gefahren und wurde dann auf der Festtreppe im Burgtheater zunächst aufgebahrt. Also diese Tradition gibt es seit dem 18. Jahrhundert. Man weiß gar nicht so genau, wie es angefangen hat. Und die Ehrenmitglieder bekommen das immer. Dann sind eben Menschen gekommen. Es waren knapp 500 Besucher. Viele auch aus Deutschland, viele extra auch aus Berlin angereist, wo er bis zuletzt im Berliner Ensemble gewirkt hat. Und die haben sich ins Kondolenzbuch eingetragen. Viele auch mit Tränen in den Augen. Am Eingang des Burgtheaters vor der Treppe waren ein schwarzes Tuch, dann draußen zwei so große schwarze Säulen mit brennenden Feuerschalen. Und dann gab es Festreden, Akkordeonmusik, die deutsche Hymne wurde auf dem Akkordeon gespielt. Und dann wurde der Sarg eben rausgetragen und in einen Leichenwagen hineingesetzt. Und der ist dann einmal um das ganze Burgtheater herumgefahren. Also ein äußerst skurriles Ritual, das eben Herr Peimann heute bekommen hat, sein Leichnam. 500 Menschen sind da einmal ums Burgtheater herumgelaufen hinter dem Leichenwagen.
Die Aufbahrung haben Sie auch erwähnt und die Möglichkeit, da zu kondolieren nochmal am Sarg sozusagen. Sie haben auch gesagt, die Wiener haben Peimann ja nicht nur geliebt, weil er so kritisches Theater gemacht hat, unter anderem auch zum Beispiel Thomas Bernhards Heldenplatz über Österreich im Nationalsozialismus. Wie waren denn die Reaktionen heute von Wienerinnen und Wienern?
Also heute waren wirklich nur die Fans da. Also da waren Wienerinnen und Wiener, die gesagt haben, das war jemand, der einen zum Nachdenken angeregt hat, der hier wirklich eine ganz besondere Wirkungsstätte aus dem Burgtheater gemacht hat und das Ganze geprägt hat. Es waren auch super viele Deutsche eben da. Und auch ein ganz prominenter Fan und Freund von Peimann, der mit ihm zusammen im Fernsehen aufgetreten ist, war da, um ihm die Ehre zu erweisen. Und wir können mal kurz hören, was er gesagt hat. Und ich denke mal, man erkennt ihn ganz gut an seiner Stimme.
Auch das hören wir jetzt leider gerade nicht. Deswegen kann ich auch nicht erkennen, wer es ist.
Ja, dann ist es auch das zu leise. Tut mir leid, ist irgendwie technisch schiefgelaufen. Das war Harald Schmidt. Also Harald Schmidt war auch da. Er hat ja mit Peimann zusammen eben ihn in seiner Fernsehshow auch gehabt. Und sie haben zusammen in Diskussionsrunden sind die aufgetreten. Die waren wirklich befreundet. Und ja, Harald Schmidt wirkte sehr gerührt heute von dieser Abschiedszeremonie.
Oliver Schosch aus Wien, vielen Dank, wo heute eine Trauerfeier für den ehemaligen Intendanten des Burgtheaters stattfand. Aus eins macht drei. Das ist offenbar das neue Konzept der Deutschen Oper in Berlin. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Anja Reinhardt.
Die Deutsche Oper Berlin hat heute bekannt gegeben, dass gleich drei Dirigenten die Nachfolge des Generalmusikdirektors Donald Runicles antreten. Der Franzose Maxime Pascal, der Italiener Michele Spotti und als Conductor in Residence der Schweizer Titus Engel. Ob das wirklich funktionieren könne, so im Dreierteam, wurde Engel heute bei der Pressekonferenz gefragt.
Die Idee, dass man gemeinsam etwas leitet, hat doch schon etwas sehr Modernes. Wir leben in der Zeit, wo die Autokraten Überhand nehmen. Also das ist eigentlich ein Gegenmodell. In meiner Erfahrung ist es auch so, dass wir natürlich wie Trainer sind in unserem Beruf und jeder hat seine Spezialität. Wir geben dem Orchester einen anderen Impuls. Es ist oft auch in meiner Erfahrung so, dass es eine gewisse Ermüdung gibt, wenn das Orchester immer wieder die gleichen Dirigenten vor sich haben.
Die Trainerqualitäten von Titus Engel liegen sowohl bei der alten als auch bei der zeitgenössischen Musik. Und gegen Experimente hat er auch nichts, könnte also interessant werden. Geplant ist, dass das Trio für 2 bis 3 Spielzeiten an der Deutschen Oper Berlin tätig ist. Bei der Eröffnung der Spielzeit an der Metropolitan Opera in New York trat der Operndirektor Peter Gelb vors Publikum und sagte, an der Met sind wir stolz darauf, für die Freiheit des künstlerischen Ausdrucks zu stehen. Ein eindeutiger Verweis auf die Einschränkung der Meinungsfreiheit in den USA, nachdem zuletzt der Late-Night-Talker Jimmy Kimmel abgesetzt wurde und Präsident Trump unverhohlen zugab, jeglicher Presse, die sich kritisch mit ihm auseinandersetze, die Lizenz entziehen zu wollen. Die New Yorker sehen es wie Operndirektor Gelb und applaudierten minutenlang. Apropos Meinungsfreiheit. Die sieht auch Oliver Hinz, der Leiter des Literaturhauses Uwe Jonsson, in Gefahr. Das Literaturhaus befindet sich in der mecklenburgischen Stadt Klütz. Oliver Hinz wurde, so schildert er es in einer Pressemeldung, von der Stadt aufgefordert, den Publizisten Michel Friedmann wieder auszuladen. Friedmann hätte nächstes Jahr bei einer Veranstaltung zum 120. Geburtstag der Theoretikerin Hannah Arendt sprechen sollen. Der Ausladung vorausgegangen waren Diskussionen sowohl im Literaturhaus als auch in der Stadt, weil man offenbar Proteste von rechts befürchtet. Hannah Arendt war 1933 vor den Nationalsozialisten aus Deutschland geflohen. Dass Michel Friedmann ausgerechnet für diese Veranstaltung ausgeladen wurde, weil man Angst vor rechten Protesten habe, stelle die Wehrhaftigkeit der Demokratie doch sehr in Frage, so der Leiter des Literaturhauses Uwe Jonsson.
Die Kulturmeldung mit Anja Reinhardt. Vielen Dank. Die Sondersitzung der UNO-Vollversammlung zum Jubiläum 80 Jahre UNO, die designierte Bahnchefin und der Cyberangriff auf europäische Flughäfen, das sind Themen in den Informationen am Abend nach den Nachrichten im Deutschlandfunk. Bei Kultur heute am Mikrofon war Jörg Biesler. Einen guten Abend.